Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Bevor wir reinspringen heute in unsere Geschichte, mal ein bisschen Kontext zu unserer Geschichte. Wir befinden uns nun Mittwoch, 48 Stunden ungefähr vor dem Moment, wo Jesus Karfreitag gekreuzigt wurde. Er wurde Karfreitag morgens um 9 Uhr gekreuzigt. Und wir sind jetzt so Mittwoch im Laufe des Tages heute mit unserer Geschichte. Und wir sehen, dass Jesus den Vormittag über im Tempel gepredigt hat. Und ich habe euch heute mal ein Bild mitgebracht vom Tempel zur Zeit Jesu. Und heute habe ich hier so ein... Ja, cool, ne? Ja, wie fortschrittlich. Nicht, aber gut. Das ist der Tempel, den Herodes der Große hat bauen lassen, der sogenannte Herodianische Tempel. Und das ist quasi der Tempel zur Zeit Jesu. Und ich will uns mal ein bisschen helfen zu verstehen, hey, wo findet unsere Geschichte heute statt? Dieses ganze Areal, das du hier siehst, ist unglaublich groß. Ja, ich habe gelesen diese Woche, es waren ungefähr 20 Fußballfelder. Und wir sind in dieser Woche vor Karfreitag und Ostern in der Zeit des Passafestes in Jerusalem. Wir haben das schon gesagt, ja, ganz Jerusalem, alle männlichen Juden zumindest, sind in diesen Tagen nach Jerusalem gekommen, um gemeinsam das Passafest zu feiern. Und diese ganze Stadt ist aufs Zehnfache angeschwollen, alles voller Menschen, überall Leute. Und du musst dir das so vorstellen, das hier, das war einfach jetzt der Place to be. Ja, die Leute waren da, diese ganze Bude war gerammelt voll, weil das war einfach, wo du dich aufgehalten hast zur Zeit des Passafestes. Und Jesus lehrte nun im Tempel. Und wenn das deine Bibel sagt, dass Jesus im Tempel gelehrt hat, dann darfst du dir das nicht so vorstellen, dass er in diesem Raum war hier. Ja, da waren keine Stühle oder so. Und dieser Raum dort, dieser Tempel, dieses Gebäude war ausschließlich zur Anbetung Gottes. Aber hier auf diesem Tempelbezirk, das war ein Ort, wo Menschen unterrichtet wurden, wo Lehrer standen und haben das Volk unterwiesen. Und dieser ganze Vorhof hier übrigens wird der Vorhof der Heiden genannt. Ja, weil das ein Ort war, da konnte einfach jeder hinkommen. Also jeder, auch Nicht-Juden, konnten dort einfach hingehen und diesen Platz betreten. So, du hattest hier quasi diesen Vorhof der Heiden, der war voller Menschen. So, und dann gab es hier eine Mauer um diesen Tempel herum. Guck mal, wie ich zitter, ist ja furchtbar. Und diese Mauer hatte ein Tor und du bist durch dieses Tor gegangen als Jude in den sogenannten im Vorhof der Frauen, das ist dieser Ort hier. So, dort durftest du auch nur als Jude rein. Also dieser Vorhof hier heißt Vorhof der Heiden, weil bis dorthin nur die Heiden durften. Du durftest auf keinen Fall hinter diese Mauer, sonst haben sie dich umgebracht. Ja, das war richtig mit Todesstrafe verboten, dort hineinzugehen. Und das haben sie damals auch gemacht. Also Heiden waren dort unbedingt nicht gestattet. Und dieser Ort hier heißt Vorhof der Frauen, nicht weil dort nur Frauen waren, sondern weil das der Ort war, bis wohin Frauen durften. Also die Frauen durften genau bis dorthin und dann gab es dort einen Vorhof der Männer und dann gab es da diesen Ort, wo die Priester sich fertig gemacht haben und dann war dort der Tempel. Ja, du kennst das wahrscheinlich von Indiana Jones, dort hinten ist dieser Ort hinter dem Vorhang, da ist die Bundeslade, ja, und davor hast du das Allerheiligste und davor das Heiligtum und dort durfte ein Priester nur einmal im Jahr rein. Also das alles war einfach nur den Priestern vorbehalten. Und hier vorne jedenfalls, also dieser ganze Bereich hier, musst du wissen, ist auch riesig. Auf diesem sogenannten Vorhof der Frauen befindet sich Jesus nun in unserer Geschichte. So, das Besondere und Wichtige zu wissen nun ist Folgendes. An diesem Ort gab es 13 Opferkästen. Ja, das wissen wir aus der Mishnah. Also dort waren Kästen, wo du einfach spenden konntest. Und mit diesen Kästen haben sie alles Mögliche an Spenden gesammelt. Du konntest dort spenden für die Instandhaltung des Tempels. Du konntest spenden für Holz für die Opfergaben. Du konntest spenden für die Opfergaben. Du konntest spenden für Myrrhe. Das brauchte im Tempeldienst. Ja? Du hattest alles Mögliche an Möglichkeiten, quasi deine Gaben zu geben. Und das Wichtige zu wissen ist, das war alles freiwillig. Keiner musste irgendetwas geben. Es gab nur ein Kästchen, das war verpflichtend. Und zwar der halbe Schekel Tempelsteuer für jeden männlichen Juden einmal im Jahr. So, alles andere war komplett freiwillig. Und nun musst du dir das so vorstellen, Jesus ist an diesem Tempelbezirk und hat den ganzen Tag gelehrt, geht nun hinein in den Vorhof der Frauen und setzt sich hin und schaut den Menschen beim Spenden zu. Und jetzt gehen wir mal rein in unsere Geschichte. In Markus 12, ab Vers 41. Dort heißt es, Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Also kurze Pause, ja. Jesus sitzt nun dort und beobachtet Menschen beim Spenden. Und ich will dich ganz kurz darauf hinweisen, weil ich finde, das ist erstaunlich und das ist mir in dieser Woche das allererste Mal so richtig aufgegangen. Pass auf, Jesus wusste, dass er in nicht mal 48 Stunden gekreuzigt wird. Wenn du weißt, du hast noch 48 Stunden Dienst, ja, bevor die ganze Sache ganz anders wird, dann überlegst du dir ganz genau, was ist jetzt wichtig und was mache ich in diesen 48 Stunden. Und du musst dir das einfach mal ganz kurz geben. Er setzt sich hin in diesen 48 Stunden und schaut Menschen beim Spenden zu. Also, das zeigt uns etwas aus über das Herz Gottes. Ganz kurz, wenn du heute sagst, hey, Gott, ist es nicht so wichtig, was ich gebe, und interessiert sich Gott für das, was ich spende? Diese Geschichte sagt uns, ja. Okay, in seinen letzten Stunden saß er und hat Menschen beim Spenden zugeguckt. So, und das ist quasi unsere Geschichte. Und der Grund, warum Jesus das macht, liegt eigentlich auf der Hand. Weißt du, dein Geld sagt eine Menge über dein Leben aus. Die meiste Zeit deines Wachseins verbringst du damit, Geld zu verdienen und Geld wieder auszugeben. Ja, das ist, was du die meiste Zeit neben Schlafen in deinem Leben machst, ist, du verdienst irgendwie Geld und du gibst es wieder aus. Und deshalb, Geld, wir sind uns alle darüber einig, Gott braucht kein Geld. Gott braucht dich auch nicht als Spender. Aber dein Geld sagt so viel und zeigt so viel und steht für so viel in deinem Leben. Okay? Dein Geld steht für deine Prioritäten. Dein Geld steht für deine Sicherheit. Ja? Eine gewisse Art und Weise, wie du lebst. Dein Geld steht für eine ganz große Zeit deines Lebens. Und hier ist nun Jesus 2 Tage bevor er gekreuzigt wird und er schaut den Menschen dabei zu, was machen sie mit ihrem Geld. Faszinierend. Ich finde es irgendwie faszinierend. Du ahnst es, wir reden heute über Geld. Aber wir reden nicht wirklich über Geld. Okay, bei allem, was ich heute sage, du musst wissen, wir reden heute über unser Herz. Wir reden über unsere Prioritäten. Wir reden über das, worauf wir uns mit unserem Leben stützen. Worauf wir uns verlassen. Ja, wie sehr wir Gott vertrauen für unser Leben. Das ist, worüber wir heute sprechen, wenn wir über Geld sprechen. Aber wir sprechen auch über Geld. Jetzt lass uns mal noch in den Text gehen. Schaut mal, wir lesen nochmal. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Also in diesem Satz hier ist keine Wertung. Ich habe diese Woche eine Menge Kommentare gelesen und viele Kommentare machen daraus etwas, was da einfach nicht steht. Wisst ihr, das ist nichts Schlechtes. Da ist keine Wertung drin. Der Text sagt nicht, und sie machten ein Riesending draus und wollten von allen gesehen werden. Alles, was dieser Text einfach sagt, ist, hey, da waren Menschen, die hatten Kohle und die haben freiwillig gespendet. Das ist nichts Schlechtes, ja, das war alles nicht verpflichtend. Es waren freiwillige Spenden und warum nicht? Ist doch stark, oder? Reiche Menschen kamen und haben viel gegeben, damit Anbetung stattfinden kann für das gesamte Volk. Erstmal ohne Wertung, das ist eine gute Sache. Wenn wir die Geschichte nun lesen und uns jetzt mal fragen, okay, wir wissen, gleich kommt eine arme Frau und spendet und da sind die Reichen und spenden. Und wir würden mal fragen, hey, mit wem in dieser Geschichte willst du dich identifizieren? Oder identifizierst du dich? Ne, ich will mich mit den Reichen identifizieren. Aber mit wem? Wer bist du? So, dann glaube ich, dann würden viele von uns sagen, hey, ich bin die arme Witwe. Ich habe nichts. Ja? Von daher, wenn wir die Geschichte jetzt lesen, ich bin Team arme Witwe. Aber ich muss dir ganz kurz diesen Zahn ziehen. Die wenigsten von uns sind wahrscheinlich Team arme Witwe. Die allermeisten von uns gehören zu den 7% der reichsten Menschen dieser Welt. Ja, 93% der Weltbevölkerung sind ärmer als wir. Vielleicht sind hier vereinzelt Leute, du bist Team arme Witwe, aber wenn wir die Geschichte jetzt lesen, müssen wir das so sehen, wir sind die Reichen in dieser Geschichte. Okay, wir sind Menschen, denen viel geschenkt wurden und wir müssen ganz nüchtern auf diese Geschichte schauen, so wunderbar wie die Witwe auch ist mit ihrer wunderbaren Gabe, wir sind die anderen, ja. Und dann geht's weiter, dann heißt es, dann kam eine arme Witwe. So, das Wort Arme hier ist das griechische Wort Ptochos. Und es ist nicht nur arm, sondern besitzlos. Also diese Frau hatte nichts. Sie ist obdachlos. Ja? Also was sie getragen hat an diesem Tag und bei sich hatte, das ist, was sie besaß. So arm ist diese Frau. So, und sie kommt nun und warf zwei kleine Münzen hinein. So, zwei Dinge sind erstmal wichtig. Einmal, es ist eine freiwillige Spende. Sie hätte es nicht machen müssen. Die zweite Sache ist, sie hatte zwei Münzen und hätte eine werfen können und die andere für sich behalten können. Hat sie aber nicht gemacht. Sie hat beide Münzen geworfen. Jetzt sagen wir ja wahrscheinlich, hey, okay, aber wenn du super arm bist und eh nichts hast, dann kannst du auch noch geben, was du nicht hast, und es macht keinen Unterschied, ja? So oder so. Diese Frau ist sehr arm. Im Griechischen steht hier für das Wort Münzen das Wort Lepton. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Lepton. Kannst du einfach im Internet kaufen, habe ich gesehen. Ja, irgendwelche Leute buddeln das aus und vertickern das bei eBay. Das ist ein Lepton, und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von so einem Lepton in der Hand von einer Frau. Also es waren winzige Münzchen, ja, sehr, sehr kleine Münzchen, aber sie waren nicht nichts wert. Ein Lepton hatte den Gegenwert von 1/64 Denar, das ist wiederum eine andere Münze. Ein Denar stand für den Tageslohn eines einfachen Arbeiters der damaligen Zeit. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Mathematik gemacht, rechne nicht nach. Ja, tu mir den Gefallen, aber vertrau mir trotzdem. Wenn wir jetzt mal von 12,41 Euro Mindestlohn ausgehen. Gibt ja Menschen, die verdienen Mindestlohn und sie arbeiten den ganzen Tag, das wäre dann ein Tageslohn, ja, dann kommen wir auf 99,28 Euro am Tag. So, das wäre jetzt ein Denar. Wenn wir jetzt diesen ein Denar durch 64 teilen, dann kommen wir auf einen Gegenwert in der heutigen Zeit von einer dieser Münzchen von 1,50 Euro. Also, diese Frau hatte 3 Euro. Eine Münze war 1,50 Euro wert. Ich meine, 3 Euro, ne, da kriegst du jetzt kein Filet Mignon für, aber du kriegst etwas für. Ja, für 3 Euro, ich meine, 3 Euro ist zwar wenig, aber 3 Euro ist nicht nichts. Wenn du obdachlos bist und wirklich nichts besitzt, dann ist 3 Euro, du kriegst da Obst für, du kannst dir was zu trinken kaufen, du kriegst irgendwie Brot, irgendwas, was dir über den Tag hilft, irgendwas wirst du dafür bekommen. Und nochmal, sie gibt beide Münzen. Sie hätte auch 1,50 Euro behalten können und 1,50 Euro geben können, aber sie gibt beide Münzen und wirft sie in den Spendenkasten. Und Jesus beobachtet das und schaut mal. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch. Hier steht das griechische Wort Amen. Okay? Mit anderen Worten, hey, das, was ich jetzt sage, ist wirklich richtig und wichtig. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Warum? Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss gegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Also nochmal, Jesus redet hier nicht klein, was die Reichen gemacht haben. Er sagt nicht, hey, die Reichen, das war falsch, dass sie viel gegeben haben. Und Jesus sagt auch nicht in unserer Geschichte, dass wir so handeln müssen wie die arme Frau. Er sagt nicht zu seinen Jüngern, hey, ihr müsst so leben, ihr müsst alles geben. So, ja, es gibt durchaus Momente in deinem Leben, da sagt Gott dir, du sollst alles geben, was du hast. Und ich würde dir Mut machen, auf die Stimme Gottes zu hören. Aber das ist nicht, was Jesus dir sagt. Er kommentiert es nicht. Ja? Er erzählt einfach nur, was diese Frau gemacht hat. Und er bewertet es in dem Sinne, dass er sagt, hey, sie hat sehr viel gegeben und im Himmel ist es angekommen und ich habe es gesehen und es macht in ihrem Leben auf jeden Fall einen Unterschied. Und ich will mit uns darüber sprechen, was war es, dass diese Gabe dieser Frau so besonders gemacht hat. Und wie können wir auf eine Art und Weise geben und leben, dass es Gott ehrt, dass es groß ist im Himmel. Und ich habe dir so 4 Prinzipien mitgebracht, ganz kurz, die aus der Gabe der Witwe zu unserem Leben sprechen dürfen. Das allererste, was du dir aufschreiben kannst, ist, und was wir hier sehen, sie hatte ein Herz für die Sache Gottes. Diese Witwe hatte ein Herz für die Sache Gottes. Woher wissen wir das? Sie gab für die Sache Gottes. Aber auch, guck mal, wo sie ist. Sie ist im Tempel. Ja? Sie ist an dem Ort, wo Gott angebetet wird. Dieser Witwe war es wichtig, hey, ich möchte mich mit meinem Leben dort aufhalten, wo Menschen sind, die Gott anbeten und groß machen. Und wir sehen, sie hatte ein Herz dafür. Ja, sie wollte einfach dort sein, wo Gott ist. Und mit YouTube und all diesen Dingen, die wir machen als Kirche, ja, könnte es irgendwie so scheinen, als wäre es egal, von wo aus du Gott anbetest. Aber ich möchte heute Folgendes sagen, und das lernen wir von der Witwe: Es ist wirklich gut, da zu sein, wo das Volk Gottes ist. Es ist gut und kraftvoll für dein geistliches Leben, wenn du dich immer wieder positionierst in die Kirche Gottes hinein und gemeinsam mit anderen Christen den Namen Jesus groß machst. Weißt du, diese Witwe wollte unbedingt dort sein, wo Gott angebetet wird, weil sie wusste, hey, diese Anbetung mit diesen vielen tausenden anderen Menschen, ich habe zwar nichts und ich besitze nicht viel, aber es ist gut für mich. Ich will zur Ehre Gottes leben, ich will dort sein, wo Gott groß gemacht wird. Hebräer 10 sagt das übrigens. Da warnt uns der Hebräerbriefschreiber, er sagt, hey, seht zu, dass ihr nicht die Versammlung der Kirche verpasst. Ja, verpasst es nicht, wenn die Kirche sich trifft. Und ich will dir so sehr Mut machen, hierher zu kommen und Kirche zu lieben. Den Ort, wo wir gemeinsam Gott anbeten, weil es eine Kraft hat. Weißt du, dass die Bibel uns zeigt, dass hier Dinge passieren werden, wenn wir zusammenkommen, die werden niemals passieren, wenn du alleine Gott anbetest? Es liegt Kraft im gemeinsamen Lobpreis des Volkes Gottes. Es liegt Kraft im gemeinsamen Gebet des Volkes Gottes. Von daher, du musst dein Leben so positionieren, dass du sagst, hey, wo immer die Kirche ist, wo immer Gott angebetet wird, ich bin da. Weil ich glaube, hey, das ist kraftvoll und powerful. Jetzt sagst du vielleicht, Herr Krille, ich mag Gott, ja, und ich liebe ihn und ehre ihn, aber ich mag seine Kirche nicht. So, ja, ich mag Christen nicht. Gibt es tatsächlich einige Menschen, die das sagen, und ich habe schon mit vielen Leuten geredet, die so ticken. Und ich will dir ganz kurz mal erzählen, dass das immer eine Sache sein wird, die zwischen dir und Gott steht. Das macht was. Dieser Satz macht etwas mit deiner Beziehung zu Gott. Wenn du zu mir kommst und sagst, Krille, ich mag dich, aber aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären könnte, sagst du, Karen, kann ich nicht ausstehen. Das wird niemals, also es wird nicht möglich sein, dass wir besonders eng wären. Weil Karen, ich liebe Karen. Und wenn du die Person nicht liebst, die ich am meisten auf der Welt liebe, dann macht das was mit deiner Beziehung zu mir und meiner Beziehung zu dir. Weißt du, dass Jesus seine Kirche liebt? So sehr, dass er sie seine Braut nennt? Ja, er nennt sich selbst den Bräutigam. Jesus liebt seine Kirche. Und was du brauchst, ist, dass du sagst, hey, ich möchte dort sein mit dieser Kirche, diesen Menschen, die Gott an meine Seite gestellt hat, um Gott anzubeten. Wir wissen, diese Frau hatte ein Herz für die Sache Gottes, weil sie gegeben hat und weil sie sich im Tempel aufhielt. Sie war da, wo Gott war. Das Zweite ist, sie ließ sich nicht abhalten. Wisst ihr, unsere Frau hier hätte Gründe finden können, nicht im Tempel zu sein, und sie hätte Gründe finden können, nicht am geistlichen Leben des Volkes Israels teilnehmen zu müssen. Es gab eine Menge Gründe. Sie hätte zum Beispiel sagen können, hey, hier im Tempel laufen einige Dinge schief und deshalb komme ich nicht in den Tempel. Jesus, es ist ein paar Tage her erst, da hat Jesus den Tempel gereinigt. Jesus selbst fand den Tempel nicht so dufte. Er selbst hat gesagt, hey Freunde, Dinge laufen hier krumm. Wisst ihr, aber als die Frau gegeben hat, hat Jesus nicht gesagt, hey, gib dein Geld dort nicht rein. Dinge laufen schief. Das mit den Geldwechseln und so, das ist nicht nach meinem Herzen. Sondern die Frau hat gegeben, aus einem Grund, und ich hoffe so, dass du das verstehst und es in dein Herz fällt. Die Frau wusste, hey, wenn ich in den Tempel gebe, gebe ich nicht zuerst in den Tempel, sondern ich gebe Gott. Das, was ich hier mache, so ich lege es zwar in einen Schatzkasten und dieser Schatzkasten steht zwar im Tempel und sie gebrauchen dieses Geld und werden gewisse Dinge für den Tempel organisieren, aber meine Gabe ist eine Gabe der Anbetung für Gott. Sie wusste, hey, wenn ich das jetzt mache, Gott sieht mich. Gott sieht mich. Gott sieht mein Herz. Gott sieht, dass ich ihn anbeten will. Und sie hätte auch sagen können, das alles hier ist viel zu groß. Es wird keiner merken, wenn ich nicht komme. Ja, das ist, was dir vielleicht passieren könnte. Dass du in unsere Kirche schaust und sagst, hey, es ist so groß, das wird nicht auffallen, wenn ich nicht hier bin. Ja, und außerdem ist es eh schwer mit den Parkplätzen, insbesondere Turnerstraße. Fragt mich nicht übrigens, wie wir das Ostern machen. Du könntest sagen, es fällt einfach nicht auf, wenn ich fehle. Pass auf, ich finde es Hammer, dass du heute hier bist. Und es ist großartig, wie voll dieser Saal ist. Ja, ich feiere das. Und ich hoffe sehr, dass du ermutigt wirst durch ganz viele Dinge, auch durch andere Christen. Und ich hoffe, dass irgendjemand heute irgendwas zu dir sagt, das dein Herz berührt und dich stärkt. Ja? Aber ich hoffe nicht, dass andere Christen der Hauptgrund sind, warum du heute hier bist. weißt du, wir kommen hierher für Gott. Und das ist, was diese Frau verstanden hat. Hey, ich gehe in den Tempel. Warum? Nicht für andere. Ich bin hier für Gott. Ich gehöre hierher. Ich gehöre mit meinem Leben in die Gegenwart Gottes und ich möchte mit meinem Leben Teilnehmerin sein von der Anbetung Gottes. Ja, ich bin hier, weil Gott hier ist. Hey, und wenn du heute aus einem anderen Grund hier bist als Gott, dann bist du aus dem falschen Grund hier. Und ich will dich so sehr bitten, dass du sonntagmorgens dein Herz eintunst und sagst, Herr Jesus, wenn ich heute in die Kirche gehe, ich feiere das, ich liebe diese Menschen und ich liebe diese Menschen, ich liebe euch. Die wunderbarsten Menschen der ganzen Stadt befinden sich gerade in diesem Saal, das weiß ich ganz sicher, hundertprozentig. Aber sie sind nicht der erste Grund, weshalb ich komme. Sondern Gott, ich komme mit einer Erwartung hinein in diese Gemeinschaft der Heiligen, wo du sagst, du wohnst mit deiner Gegenwart hier, um dir zu begegnen. Ich bin hier wegen Gott, weil ich etwas von Gott erwarte, weil ich weiß, er sieht mich. Weißt du, Jesus saß da und er hat einfach zugeschaut, wie die Leute gekommen sind, um anzubeten. Gott sieht dich, wenn du hier bist. Und allein die Tatsache, dass du hier bist wegen ihm, bedeutet, dass wann immer wir mit Erwartung kommen, wird Gott uns was schenken. Gott wird dir heute was schenken. Wenn du hier bist wegen ihm, Gott wird dir begegnen und dein Leben neu machen. Die Frau hätte sagen können, hey, ich werde eh nicht gesehen, aber sie wusste, ich bin hier wegen Gott. Auch hätte sie sagen können, der Tempel hat ja anscheinend genug Geld, was sollen meine 3 Euro? Ja, aber das ließ sie nicht abhalten. Ich meine, das war alles recht pompös dort. Und sie hätte sich sagen können, hey, 3 Euro, na, macht keinen Unterschied. Und ich wurde in der Vorbereitung so erinnert, an die Speisung der 5000, ja, das, wenn 5000, da waren ungefähr 20.000 Leute bei dieser Geschichte, wo Jesus halt den ganzen Tag über predigt und alle kriegen langsam Hunger, ja. Und die Jünger werden von Jesus gebeten, hey, besorg mal was zu essen. Sie sagen, wir haben nichts. Und dann taucht da so ein kleiner Junge auf und sie klauen ihm tatsächlich das Schulbrot, ja. Der Kleine hatte 2 Fische dabei und 5 Brote. So, und sie nehmen diese 2 Fische und 5 Brote und gehen zu Jesus. Und wollen sich wahrscheinlich ein bisschen rausreden und sagen, hey Jesus, guck mal, alles, was wir haben, sind 5 Brote und 2 Fische. Mit anderen Worten, hey, was wir haben, ist eigentlich gar nichts und das macht keinen Unterschied. Aber wisst ihr, was kraftvoll ist? Wenn du 5 Brote und 2 Fische gibst und sie in die Hand Jesu legst, mit Erwartung, dass er etwas tun kann, dann kann er es vermehren. Wisst ihr, diese Frau hat 3 Euro gegeben. Jesus sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Das ist ja kein Gehirn. Jesus ist ja nicht irgendwie Mischugge. Sondern er wusste ganz genau, was passiert in dem Moment, wenn Menschen geben in Erwartung, dass Gott es groß machen kann. Im Vertrauen daran, dass es einen Unterschied macht. Weißt du, wenn du hierher kommst und du sagst, hey, was kann ich schon geben, was kann ich schon einbringen? Pass auf, ich will dir von einem Tag erzählen, den wirst du garantiert erleben zu 100%. Du wirst irgendwann im Himmel stehen und dann werden Menschen zu dir kommen und sie werden sagen, hey, ich will dir von Herzen danken, ich bin hier wegen dir. Weil du hast durch deine Gabe es möglich gemacht, dass das Evangelium gepredigt wurde in Bielefeld, in Paderborn und in all den Städten, die wir noch erreichen werden. Du hast mit deiner Art und Weise es möglich gemacht, dass das Evangelium, du hast gedient und diese Kirche konnte diese Gottesdienste feiern. Und ich will dir Danke sagen für das, was du gegeben hast. Du denkst, das ist nur etwas Kleines, was du hineinlegst. Aber dieses Kleine in der Hand Gottes wird zum Segen für viele, wenn du es ihm schenkst im Glauben. Und das, was diese Frau verstanden hat. Ich kann 1,50 Euro geben. Ach, ich gebe 3. Und Jesus sagt, hey, es war mehr als alle anderen gegeben haben, weil Jesus wusste, hey, das ist kraftvoll. Da wird ein Wunder geschehen, weil diese Frau im Glauben gegeben hat. Das Dritte, was wir sehen, ist, sie wollte an der Anbetung teilnehmen. Weißt du, was ich damit meine ist, ihre Gabe machte, dass sie von einer Zuschauerin zu einer Teilnehmerin wurde. Sie wollte nicht einfach dabei zuschauen, wie andere Menschen angebetet haben durch das, was sie gaben. Sie wollte selber anbeten. Und ich will so zu jedem Einzelnen heute hier sprechen, der in diesem Raum ist und zurzeit nur Zuschauer. Hey, weißt du, was dich vom Zuschauer zum Teilnehmer werden lässt? Deine Teilnahme. Dun, dun. Weißt du, du kannst den ganzen Tag über zuschauen, wie andere Menschen anbeten. Oder du kannst einfach mit anbeten. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Jetzt sagst du aber, meine Singstimme ist wirklich nicht die schönste. Ey, wir sind hier nicht bei Deutschland sucht den Superstar. Ja, das ist auch kein Vorsingen fürs Lobpreisteam. Wir singen einfach. So, du kannst dabei zuschauen, wie Leute in Anbetung die Hände heben oder du kannst einfach selber deine Hände heben. Du kannst dabei zuschauen, wie Menschen geben, um das Werk Gottes in dieser Region voranzubringen oder du kannst einfach teilnehmen an der Anbetung. Du kannst zum Teilnehmer werden, indem du einfach teilnimmst. Und das ist, was diese Frau entschieden hat an diesem Tag. Hey, ich werde es nicht zulassen, dass ich einfach nur anderen Menschen zuschaue, wie sie Gott dienen. Ich will selbst dienen. Ich will selbst anbeten. Ich mache mich auf. Egal wie ich aussehe, egal was ich habe, ich will einfach dabei sein, wenn die Post abgeht. Weißt du, du kannst hier dabei sein, wenn die Post abgeht. Du musst nicht von außen auf die Ekklesia schauen und sagen, wow, was für eine Mega-Church, ich bin begeistert von dem, was Jesus hier tut. Und es ist wirklich kraftvoll, was Jesus hier tut. Jede Woche neu hören wir von Lebensveränderung, wie wirklich Gott großartig in unserer Kirche wirkt. Und du kannst einfach Teil sein. Du kannst einfach sagen, hey, ich will mich setzen lassen als Baustein in dieses Gebäude, das Gott hier baut und mit seinem Geist füllt. Ja, ich will Teil sein, ich will nicht länger zuschauen. Ich lasse mich setzen. Ich finde meinen Ort, wo ich mich einbringe, wo ich Gott anbete, wo ich mit meinen Leuten an der Seite einen Unterschied mache und wir gemeinsam einfach diese Welt erreichen mit dem Evangelium. Von daher heute Schritt 3, nicht vergessen, ja? Nach dem zweiten Gottesdienst, komm und werde Teil des Teams. Pass auf, geben ist Anbetung. Und ich will dich so herausfordern, ich weiß nicht, wie du bisher gibst. Jetzt reden wir über Finanzen, ja? Jetzt der Punkt, komm, jetzt reden wir kurz über Geld, ja? Ja, du kannst das machen, wie du willst und ich will da keine Regel aufbauen oder so, aber meine Frau und ich, wir haben sehr bewusst keinen Dauerauftrag für unsere Kirche eingerichtet, sondern ich mache alles bereit auf dem Handy und tippe alles ein und mache den Verwendungszweck übrigens mit Adresse, damit die Spendenbescheinigung auch auf jeden Fall ankommt. Und dann habe ich so kurz meinen Moment der Anbetung. Ja, dann habe ich so diesen Moment, wo ich sage, Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr. Alles, was wir haben, kommt von dir. Das ist alles von dir. Du hast mich und meine Familie so reich gesegnet. Und ich gebe dir als Ausdruck meiner Anbetung, ich gebe dir als Ausdruck meines Vertrauens, so ich baue mein Leben nicht auf Finanzen, nicht auf Dinge dieser Welt. Es gehört eh alles dir. Alle Ehre sei dir. Weißt du, es ist ein Moment der Anbetung. Und dann schicke ich es ab. Ja? Face ID und dann ist das weg. Ja? Aber weißt du, hab diesen Moment der Anbetung in deinem Geben. Lass es nicht einfach zu so einer finanziellen Transaktion verkommen. Es ist Anbetung. Wenn wir Gott geben, beten wir ihn an. So, und das ist, sie wollte unbedingt an dieser Anbetung teilnehmen. Und das vierte und das letzte, was wir von ihr lernen, ist, sie tat mehr als verlangt war. Ich habe das schon gesagt, ja. Die Frau hätte nicht geben müssen. Sie hätte 1,50 Euro geben können, aber sie gab 3 Euro. Sie gab mehr als verlangt war. Und die Frage ist jetzt an diesem Punkt, was ist verlangt, wenn es ums Geben geht? Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir eigentlich, dass die Bibel sehr klar ist in dem, was verlangt ist, wenn es um unser Geben geht. Die Bibel sagt uns an sehr vielen Stellen, dass wir 10% von allem, was wir einnehmen, Gott zurückgeben sollen. Beziehungsweise eigentlich formuliert sie es anders. Die Bibel sagt, 10% von allem, was wir einnehmen, gehört dem Herrn. Soll heißen, diese 10% von dem, was du einnimmst, gehören nicht dir. Sie gehören Gott. Also stehen sie dir auch nicht zur Verfügung. Ja? Weißt du, ich merke das ganz oft, wenn ich mich mit Leuten über Finanzen unterhalte und so. Der eine Grund, weshalb es schwerfällt, Menschen zu geben und auch den Zehnten zu geben, ist, weil sie noch nicht verstanden haben, dass ihnen das Geld gar nicht gehört. Es gehört nicht dir. Es gehört Gott. Die Bibel sagt uns das an ganz, ganz vielen Stellen. Der Zehnte deines Geldes gehört ihm. Und es ist auch nicht an dir zu überlegen, wie gibst du diese 10%? Ja, 2% hierhin, 3% dahin, 1% dahin, 3% dahin, 2% dahin. Sondern 10% deines Geldes, so sagt uns die Bibel, gehen an den Ort deiner Anbetung. Dort, wo deine geistliche Familie gemeinsam Gott anbetet. Schau mal, 3. Mose 27, Vers 30. Da heißt es, ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Ja, das Wort heilig heißt abgesondert. Ist anders als das andere Geld, das du besitzt. So, jetzt mache ich das schon lang genug, um zu wissen, dass hier heute Leute im Saal sitzen, die sagen, hey Krille, aber das ist Altes Testament. Das ist Gesetz. Und dir möchte ich ganz kurz erklären, der Zehnte ist viel älter als das Gesetz. Wir sehen den Zehnten das allererste Mal in 1. Mose 14, wo Vater Abraham Melchisedek den Zehnten gibt. Dann ist sein Sohn Jakob in Bethel und alles, was er besitzt, ist sein Stock in der Hand. Ja, und er hat diese Begegnung mit Gott und er verspricht Gott, alles von dem, was ich dir geben werde, werde ich verzehnten zu deiner Ehre. Viel älter als das Gesetz Gottes. Lange bevor Mose da war, haben Männer Gottes, wann immer sie in die Gegenwart Gottes hineingekommen sind und Gott erlebt haben, für ihr Leben beschlossen, ich werde 10% von allem, was ich habe, geben für den Herrn. Jetzt sagst du, Grille, alles Altes Testament, schau mal, Matthäus 23, das ist, was Jesus dazu sagt. Er sagt, euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimmer gehen. Ihr Heuchler, sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den 10. Teil abzugeben. Ja, also sie hatten 10 Samenkörner, haben sie gezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 für den Herrn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 für den Herrn. Okay, im geringsten Teil eures Einkommens habt ihr den 10. gegeben. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes, wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben, kümmert ihr euch nicht. Er sagt, hey, ihr gebt den 10., aber irgendwie die Dinge, die wirklich, wirklich wichtig sind, da geht ihr dran vorbei. Und schaut mal, was Jesus jetzt sagt. Ihr sollt den 10. geben, gewiss. Freunde, Jesus bestätigt dir den 10. Ja? Hätte er nicht machen müssen. Es gibt Dinge aus dem Alten Testament, die macht Jesus im Neuen Bund anders. Hat er ständig gemacht. Ja, zum Beispiel hat er alles Fleisch für rein erklärt. Halleluja. Ja, im Neuen. Er meinte, hey, das gibt so ein paar Dinge. Die Art und Weise, wie wir den Sabbat behandeln, machen wir ein bisschen anders. Das mit dem Essen machen wir ein bisschen anders. Aber hier sagt er nicht, Freunde, seid ihr blöd, dass ihr irgendwie von euren Samenkörnern den 10. abzählt. Er sagt nicht, macht das nicht. Er sagt, hey, ihr sollt den 10. geben. Gewiss. Aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Okay? Und wenn du wirklich sagst, ja, der 10. ist Gesetz, aber wir leben in Gnade, dann ist meine Frage einfach an dich, würde die Gnade nicht viel mehr geben als den 10. nach allem, was Jesus für uns getan hat? Ja, wenn die Gnade aufs Kreuz schaut und das Gesetz aufs Gesetz, würdest du nicht, wenn du in der Gnade lebst, viel mehr geben als 10% nachdem Jesus dort hing und das für unser Leben getan hat? Tatsache ist, der 10. gehört dem Herrn. Und wenn ich das mache, dann passieren ein paar Dinge. So, und jetzt will ich dir das mal zeigen, Malachi 3, Vers 10. Da heißt es, bringt den kompletten 10. Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Ja, der Tempel war der Ort ihrer Anbetung. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Herr. Ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. So klarer kann Gott nicht sein. Er sagt, hey, bringt den 10. und schaut zu, wie ich euch segne. So, worum geht's hier? Ich weiß, ja, es ist immer nicht so leicht für mich, darüber zu predigen. Ich, zu Hause, man hat nicht über Geld geredet. Mein Vater hat immer gesagt, man redet nicht über Geld, man hat Geld. Ja, gut für dich. Also, aber die Frage ist, hey, worum geht's hier? Ja, was ist der Punkt, wenn wir über das Geben sprechen? Was ich jetzt sage, das glaube ich ganz, 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 ganz fest, dass es wahr ist. Wenn du das hinkriegst, deinen 10. zu geben, wenn du sagst, hey, im Vertrauen zu Gott lebe ich auf eine Art und Weise, dass ich glaube, mit 90% von meinem Geld kann er mehr anstellen als ich mit 100% meines Geldes, dann ist das eine gewisse Radikalität in einem der größten Bereiche deines Lebens. Wenn du das kannst, kannst du ganz vieles andere auch. Wenn du das kannst, wenn du das hinkriegst, deinen 10. zu geben und im Vertrauen zu Gott zu leben und zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du auftauchst, wenn ich am Anfang des 10. des Monats meinen 10. gebe, ich vertraue dir für den Rest des Monats. Weißt du, du bringst dein ganzes Leben auf so ein Gleis des Vertrauens zu Gott. Das hat Auswirkungen auf jeden einzelnen Bereich deines Lebens, wo du immer wieder sagst, Gott, ich brauche dich und ich vertraue dir. Deshalb diese ganze Sache. Es geht nicht um dein Geld. Es geht um dein Vertrauen zu Gott. Und deshalb sagt Gott, braucht dein Geld. Gott braucht dein Geld nicht, er gebraucht dein Geld, um dein Herz anzuschauen und dein Vertrauen zu ihm zu prüfen. Und wir brauchen dein Geld übrigens auch nicht. Voller Stolz können wir sagen, und das ist ein guter Stolz, wir haben allein letztes Jahr 70.000 Euro von dem, was ihr gegeben habt, wieder weggegeben. In Gemeindegründung, Pastoren, die ihre Gehälter nicht zahlen können, in die Mission. Kommt, gebt euch mal einen großartigen Applaus, weil das hammermäßig ist. Gott gebraucht dein Geld, um in dein Herz zu schauen. Und wenn du in dem Bereich Finanzen aus dem Glauben heraus leben kannst, dann kannst du das wirklich in ganz, ganz vielen anderen Bereichen deines Lebens auch. Jemand meinte mal, die letzten zwei Dinge, die sich bekehren im Leben eines Menschen, ist das Portemonnaie und die Unterhose. Was meint das? Wenn du das mit den Finanzen hinkriegst, ist ein Riesenbereich deines Lebens, dann kannst du ihm in ganz vielen anderen Bereichen deines Lebens auch vertrauen. Und wenn du das hinkriegst, deine Sexualität nach dem Maßstab Gottes, seinem Willen zu leben, dann kriegst du das auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen deines Lebens. Wenn du sagst, hey, ich halte mich an die Spielregeln Gottes und ich lebe so im Gehorsam, wie er es mir sagt und zeigt, dann kannst du ihm fast, wenn du das hinkriegst, kannst du ihm fast in jedem Bereich deines Lebens gehorchen. So, ne? Von daher, diese Sachen prüfen uns und sie bauen unser Vertrauen und du wirst erleben, wie Gott auftaucht. Jetzt sagst du, hey Krille, ich weiß nicht ganz, am Ende des Geldes ist immer noch ganz schön viel Monat übrig. Von daher will ich dir so Mut machen, gib einfach zuerst. Gib zuerst und vertrau Gott für den Rest deines Monats. Und es funktioniert, und das verspreche ich dir, es funktioniert garantiert. Ich ende mal mit zwei Bibelstellen. Schaut mal in Sprüche 3, Vers 9. Da sagt Salomo, von dem die Bibel sagt, dass er der weiseste Mensch auf der Erde ist. Das hier. Also ein Ratschlag von einem wirklich sehr weisen Menschen. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Ja, ehre ihn und schau, was er tut. In Sprüche 11, Vers 24 heißt es, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Jetzt sagst du, es macht keinen Sinn. Das macht Sinn, weil es geistlich ist. Es ist nicht einfach, es ist geistlich. Jesus sitzt da und er sieht es und er macht was draus, wenn du es im Glauben tust. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Okay, pass auf, die Frau hat alles gegeben. Jesus sagt, starte mit 10% und schau, was ich in deinem Leben tue. Wisst ihr, das ist ein Bild der Hingabe. Diese Frau, es war der Ausverkauf ihres Lebens. Sie stand da im Tempel und hatte wirklich die Wahl, wie werde ich leben? Und sie hat ein Statement gesetzt, das Gott geehrt hat, dass sie gesagt hat, hier bin ich, hier ist alles. Hier ist das alles, was ich besitze. Hier ist meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. Ich schmeiß alles in die Waagschale. Ich gehe all in mit meinem ganzen Leben. Und Jesus hat es gesehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wie ich diese Predigt beenden will, dass ich einfach so ein bisschen einen Moment lang fragen möchte, hey, wo steht es um deine Leidenschaft in deinem Herzen für Jesus? Wir haben noch 2 Wochen bis Ostern. So, ne? Bist du begeistert für die Sachen Gottes? So, schlägt dein Herz für die Sache Gottes? Willst du dort sein, wo er ist? Ja, streckst du dich mit deinem Leben aus nach mehr von ihm? Bist du bereit, im Glauben zu leben, Dinge zu gehen, zu beten, dich aufzumachen für die Sache des Herrn in deinem Leben? Und ich will dir so heute Mut machen, dich einladen, heute im Geist an diesen Opferkasten zu gehen und einfach zu sagen, Gott, ich schmeiß mein ganzes Leben hinein. Einmal mehr schenke ich dir heute mein ganzes Herz. Ich will für dich leben. Ich gebe mein Leben, leg es in deine Hand. Mach, was du möchtest. Hier ist mein Herz. Komm, wir gehen gemeinsam in eine Haltung des Gebets. Vielleicht magst du deine Augen zumachen. Ich glaube, das ist, wo einige heute Morgen stehen, dass du sagst, hey, ich möchte mein Herz heute Jesus neu schenken. Ich möchte diesen Gottesdienst nicht verlassen haben, ohne dass ich ihm heute gesagt habe, hier ist mein Herz, du kannst es haben, hier ist mein ganzes Leben, ich will es dir schenken. Gott, ich will für dich leben. Wisst ihr, die Welt ist so ablenkend und unsere Sünde hält uns so zurück und wir denken an diese Sachen, die wir gemacht haben und wir denken, hey, wie kann ich wiederkommen? Gott ist barmherzig und gnädig. Er liebt dich so sehr. Diese Sünde in deinem Leben, er will dich reinmachen davon, damit du kommen kannst, damit du nah hinzutreten kannst. Alles, was du tun darfst, ist das mit dem Herzen zu empfangen. Du darfst darüber nachdenken, dass Gott dich bei sich zu Hause annimmt. Du kommst aus dem Schweinestall wie der verlorene Sohn. Und du denkst, hey, wie wird das nur sein, wenn ich heute Morgen zum Vater zurückgehe? Und du wirst einen ganz anderen Gott erleben. Einen Gott, der dich neu bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Der dich wieder in den Stand von einem Sohn und einer Tochter versetzt. Du musst dich nicht schämen. Jesus ist zur Schande geworden. Er ist am Kreuz gestorben, damit du frei bist von deiner Schuld und deiner Scham. Und vor ihm stehen kannst als sein Kind. Alles, was du tun musst, ist dieses Geschenk annehmen und zurückzukommen und in seinen Arm zu laufen. Und wenn du das heute tun willst, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Du kannst das einfach empfangen, es ist ein Geschenk. Es ist kostenlos, es wird dich alles kosten, aber du darfst es einfach heute, du wirst es spüren in deinem Geist, ich verspreche es dir, wenn du zu Hause beim Vater heute angekommen bist. Und ich wünsche mir so, dass du so diesen Saal verlässt. Vielleicht betest du einfach mit mir und sagst, Herr Jesus Christus, heute komme ich zu dir und ich lege mein Leben vor dich hin. Du sollst es haben. Du kannst mehr daraus machen, als ich es jemals könnte. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst und mich reinigst von dieser Schuld. Danke, dass du mich neu machst und ich heute deine Gnade empfangen darf. Danke, dass du mich zu einem Kind Gottes machst. Hier bin ich. Ich bin entschieden. Ich will dir nachfolgen und dir mein Leben schenken. Danke, Herr Jesus, für deine Gnade. Amen. Amen, Amen. Komm, wir geben den Leuten, die das gerade gebetet haben, großartigen Applaus.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.